Das ist das Geräusch eines Modems, mit dem man 1995 ins Internet gehen konnte. Genau dann, vor 30 Jahren, ging der Standard als erste deutschsprachige Tageszeitung online und bietet seither einen unverzichtbaren Beitrag zur Informationsvielfalt in Österreich. Jetzt Jubelangebote sichern auf derstandard.at/30 Jahre.
Our sun has a dark side.
It's violent storms capable of taking down the electrical grids that power our daily lives.
The repair could take weeks, months, and even in a worst-case scenario, up to 10 years for a full recovery.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute steht bei uns die Sonne im Zentrum. Wir sprechen über die explosive Seite unseres Sterns. Welche Folgen haben Sonnenstürme für uns auf der Erde? Und wie groß ist das Risiko desaströser Teilchenströme, die uns ins Blackout stürzen könnten?
Im Spätsommer 1859 ist es zu einem sehr seltenen Naturphänomen gekommen. Der Nachthimmel färbte sich in weiten Teilen der Welt blutrot. Manche glaubten da, dass in der Nähe ein riesiges Feuer ausgebrochen sein musste. Mitten in der Nacht fingen Vögel an zu singen, weil sie glaubten, dass es sich schon um die Morgendämmerung handelt. Und obwohl es erst kurz vorher einen Neumond gab, war das rote Leuchten so hell, dass man hätte Zeitung lesen können.
Gleichzeitig kam es in den Telegrafiestuben der Welt zu seltsamen Begebenheiten. Der elektrische Strom floss sehr unregelmäßig. Teilweise konnte man 8 Stunden lang überhaupt keine Nachrichten verschicken. Teilweise funktionierte das aber sehr wohl, und zwar sogar ohne Batterien. In Paris flogen Funken aus den Leitungsdrähten. Angeblich kam es auch zu einigen Bränden. In Washington D.C. bekam ein Telegrafist sogar einen Elektroschock. Bei uns ist heute wieder mal Julia Sieker aus dem Standard-Wissenschaftsressort. Julia, was war denn da los?
Ja, hallo. Da handelte es sich um das sogenannte Carrington-Event, das Ende August, Anfang September 1859 stattgefunden hat. Das waren extrem starke Sonnenstürme, die mit Polarlichtern einhergehen. Und die konnte man damals nicht nur in der Nähe von Nordpol und Südpol sehen, wie normalerweise, sondern bis in die Tropen, was vor allem in der Stärke sehr ungewöhnlich ist. Und die Beschreibung mit dem Zeitunglesen in der Nacht gab es zum Beispiel aus dem Süden der USA in New Orleans, wo man normalerweise nicht wirklich Sonnenstürme sieht oder sehr, sehr selten. Und ja, da hat man vielleicht zum ersten Mal festgestellt, dass Sonnenstürme auch irgendwie mit Elektrizität und Magnetismus zusammenhängen, an denen Stromschwankungen beim Telegrafieren, das kurzzeitig mit Aurora-Strom betrieben wurde.
Aber Julia, fangen wir nochmal von vorne an. Was genau ist eigentlich ein Sonnensturm oder auch ein geomagnetischer Sturm?
Dabei handelt es sich um eine große Wolke aus Plasma, also aus heißem, elektrisch geladenem und magnetisiertem Gas, das eben von der Sonne kommt. Also solche Wolken werden immer wieder von der Sonne ausgestoßen. Das nennt man dann Sonneneruption oder koronaler Massenauswurf. Und diese Plasmawolken bewegen sich dann als Sonnenwind durch das All und können zum Beispiel auf die Erde oder auf andere Planeten treffen.
Der schönste Effekt von Sonnenstürmen bei uns hier auf der Erde sind Polarlichter, aber es gibt auch weitaus weniger schöne Effekte, die noch dazu zerstörerische Folgen haben. Starke und energiereiche Sonnenstürme können Elektrik und Elektronik durcheinander bringen und so auch zu Stromausfällen führen. Das geht auch einher mit den Ausfällen von Satelliten, die wir für GPS und andere Ortungssysteme benötigen. Das sind also zwei Probleme, die uns in wichtigen Teilen unseres Lebens doch sehr stark einschränken und auch gefährden könnten, wenn wir etwa an Flugzeugnavigation denken oder natürlich Handykommunikation bis hin zur Stromversorgung in Spitälern.
Astronautin oder Astronaut möchte man auch nicht gerade sein, wenn so ein Sonnensturm vorüberzieht. Bei den enormen Sonnenstürmen 1859 war es mit der Elektrifizierung der Welt aber natürlich noch nicht sehr weit her. Heute dagegen verlassen wir uns in quasi allen Aspekten des Lebens auf Elektronik. Daher wären die Folgen für die Menschheit auf der ganzen Welt heute ganz, ganz anders.
Was war denn nun jetzt eigentlich so das Besondere an diesem Carrington-Event 1859, Julia?
Das waren die wahrscheinlich stärksten Sonnenstürme der jüngeren Vergangenheit, die auch gut dokumentiert sind. Benannt ist das Carrington-Event nach dem Astronomen Richard Carrington. Der hat regelmäßig Sonnenflecken angeschaut und dokumentiert und damals am 1. September auch zufällig gesehen, wie sich auf der Sonne ein Strahlungsausbruch oder eine Sonneneruption abspielt. Und das hat er dann in Verbindung gebracht mit der Aurora Borealis und den anderen merkwürdigen Ereignissen, die sich ungefähr einen Tag später abgespielt haben.
Seit Carringtons Beobachtung wurden noch etliche andere Sonnenstürme gesehen. In vergleichbarer Stärke gab es etwa Ereignisse 1872 oder 1921. In jüngerer Vergangenheit haben deutlich schwächere Stürme aber auch zu Blackouts geführt, zum Beispiel im März 1989 in Kanada. Damals hatte die Stadt Quebec für 9 Stunden keinen Strom. Durch die Ladung des geomagnetischen Sturms entstand eine Überspannung in Hochspannungsleitungen. In den USA musste sogar eine Chipfabrik der Elektroindustrie ihre Produktion stoppen, weil das Risiko einfach zu groß war, dass die Chips dabei beschädigt werden könnten. Auch im Oktober 2003 gab es im schwedischen Malmö einen Stromausfall für ein paar Stunden und vielleicht noch tragischer oder gefährlicher potenziell einen Ausfall des europäischen Flugradars.
Aber das Carrington-Event von 1859 war ein Extremfall und deswegen steht es auch als Synonym für vergleichbar starke Sonnenstürme. Das erklärt uns der Physiker Christian Möstl von der Geosphere Austria.
Es war deswegen auch so signifikant, weil es einfach auch das stärkste Event war, was es seitdem gegeben hat. Obwohl neuere Forschungen durchaus darlegen, dass ein Event 1921 auch durchaus in die Nähe gekommen sein könnte. Zum Vergleich, dieses Event 1989, wo es diesen großen Stromausfall in Kanada gegeben hat, das hatte ungefähr die Hälfte der Intensität von diesem Carrington-Event. Und deswegen glaubt man eben auch, dass wenn es heutzutage wieder ein Carrington-Event geben sollte, was es ungefähr mit einer Frequenz von 100 Jahren geben sollte, da kann man auch in weitere Aufzeichnungen sehr weit zurückgehen, sollte es natürlich relativ große Auswirkungen auf unsere Zivilisation haben, kann man sagen.
In Worst-Case-Szenarien wird sogar davor gewarnt, dass Strom regional für mehrere Tage, für Wochen oder noch länger ausfallen könnte. Und besonders schlimm wäre es, wenn viele Transformatoren ausfallen, die in der Energieversorgung und in Netzteilen in fast allen elektronischen Geräten wichtige Bauteile sind. Und vor allem, wenn man diese Transformatoren nicht ohne weiteres ersetzen kann, weil eben zum Beispiel in Fabriken alles andere auch beschädigt wurde.
Ja, allerdings, das ist der große Unterschied im Vergleich zu einem regulären Blackout aus anderen Gründen. Bei einem sehr starken Sonnensturm kann es passieren, dass auch Ersatztransformatoren in den Fabriken, in denen man sie produziert, beschädigt werden. Müsste man sich darauf verlassen, dass man genug Trafos aus anderen Weltregionen bekommt, die nicht betroffen waren?
Ja, genau. Laut Studien würde ein Carrington-Ereignis zu ökonomischen Schäden in Höhe von Billionen US-Dollar führen, was schon ziemlich heftig ist. Und 2012 sind wir auch nur ziemlich knapp an einem Sonnensturm vorbeigeschrammt, der wohl ähnlich stark gewesen wäre wie ein Carrington-Ereignis. Der ist dann aber zum Glück an der Erde vorbeigerauscht.
Man sieht aber an der Geschichte schon, wie wichtig es ist, dass wir uns auf solche Ernstfälle vorbereiten. Wie Christian Möstl schon gesagt hat, man schätzt, dass so ein Ereignis auf Carrington-Event-Niveau statistisch einmal alle 100 Jahre stattfinden könnte. Und dann wäre längst mal wieder eines überfällig eigentlich. Vor dem Untergang der Zivilisation müssen wir uns aber wahrscheinlich eher nicht fürchten, meint der Experte.
Aber es wird wohl irgendwo einen gewissen Threshold geben, wo gewisse Transformatoren ausfallen werden und wo zumindest lokal regionalere Bereiche, wo es Stromausfälle geben wird, sollte es ein so starkes Carrington-Event geben. Aber es ist, glaube ich, relativ sicher nicht damit zu rechnen, dass es wirklich sehr weitflächige Stromausfälle geben würde, die dann monatelang anhalten.
Ein großes Problem ist ja, dass man Sonnenstürme nur sehr schlecht und ziemlich kurzfristig vorhersagen kann. Wie schnell sind Sonnenstürme denn von der Sonne bis zur Erde unterwegs?
Also beim Carrington-Ereignis hat der Sonnensturm von der Eruption bis zur Erde nur ungefähr 18 Stunden gebraucht. Und der war dann eben unterwegs mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3000 Kilometern pro Sekunde. Das sind umgerechnet ungefähr 9 Millionen Kilometer pro Stunde.
Das ist ungefähr 1% der Lichtgeschwindigkeit, also ein wirklich gigantisches Tempo.
Ja, das ist ziemlich heftig und man kann sich das fast nicht vorstellen, dass eine Gaswolke so schnell vorbeirauscht.
Also viel Zeit hat man nicht.
Nein, wirklich nicht. Es kommt aber immer auch auf die Stärke an. Also wenn der Strahlungsausbruch besonders stark ist, bewegt er sich oft sehr schnell durch den Sonnenwind. Schwächere Stürme sind aber langsamer und brauchen teilweise eher so um die 24 Stunden bis zur Erde.
Welche Regionen in Europa sind besonders stark betroffen? Kann man sich vor Sonnenstürmen wappnen? Und wie stehen die Chancen auf Nordlichter über Österreich in den kommenden Monaten und Jahren?
In Europa wären von so einem Carrington-Event nicht alle Regionen gleich stark betroffen. Und die Gebirgsregionen in Österreich könnten sogar besonders viel abbekommen, sagt Christian Möstl.
Falls es wirklich ein Carrington-Event geben sollte, glaube ich, dass der Flugverkehr in weiten Teilen der Welt durchaus zumindest kurz vielleicht sogar zum Erliegen kommen könnte. Mag es vielleicht ein bisschen spekulativ klingen, aber es ist schon während den Mai-Events, Mai 2024-Event, wurden auch einige Flüge umgeleitet. Das ist einfach so, weil es dann gewisse Strahlungseinwirkungen dann auf die Flugzeuge gibt und da will man eben, dass die Strahlung kumulativ nicht zu viel wird für die Crew und Piloten und so weiter. Beim Mai 2024-Event hat man auch gesehen, dass GPS-Störungen, zumindest in den USA, relativ stark waren. Ganz viele Geräte bei der Farmans verrückt gespielt und dann konnten sie zum Beispiel ihre Aussaat nicht rausbringen in dieser einen Nacht. Also wenn es bei ganz starken Störungen beim GPS kommt, wird es sicher auch viele Auswirkungen auf viele Sektoren haben.
Wenn man die Alpen aus dieser Linse betrachtet, zeigt sich, dass sie eine höhere Leitfähigkeit haben als die Landschaft drumherum. Wir sind in Österreich nicht so schlecht darin, Daten über Sonnenstürme zu sammeln. Aus anderen Ländern weiß man da auch ein wenig über Strategien, was man bei so starken Sonnenstürmen tun kann.
Das Beispiel aus Neuseeland zeigt zum Beispiel, wenn man bestimmte Leitungen abschaltet und insgesamt die Last auf das Stromnetz etwas verringert, dann kann man auch das Risiko für gröbere Schäden etwas senken. Außerdem weiß man, dass die Ströme, die bei einem starken Sonnensturm zusätzlich im Stromnetz auftreten, Gleichströme sind. Im Gegensatz zu den Wechselströmen, die wir ja sonst so verwenden. Das macht man sich in Skandinavien zunutze mit Bauelementen im Stromsystem, die eben Gleichstrom blockieren.
Ja, und zum Glück hat die Erde auch eine eingebaute Schutzfunktion gegen die Sonnenwinde, das Magnetfeld, das bei uns auch das Gröbste abhält. Also ohne unser Erdmagnetfeld wären wir da schon ziemlich heftig gebeutelt von Sonnenstürmen. Und durch die Form des Magnetfelds kommt das meiste eben an Nordpol und Südpol an. Das merkt man auch daran, dass man dort am ehesten Polarlichter sieht, weil das eben die Auswirkungen von Sonnenstürmen sind, die man im Dunkeln draußen sehen kann.
Ja, genau. Also die Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, ist natürlich bei den Polen viel wahrscheinlicher. Und je weiter man im Süden zum Beispiel Nordlichter sieht, desto stärker muss der Sonnensturm gewesen sein, der diese verursacht hat. Und so einen relativ starken Sonnensturm oder die Auswirkungen davon konnte man auch im Mai 2024 beobachten, wo ja sogar zum Beispiel in Wien und in anderen relativ südlichen Regionen Polarlichter sichtbar war. Und das mit bloßem Auge, mit der Handykamera hat man es noch etwas besser gesehen, aber das war schon ziemlich beachtlich. Dahinter stand der stärkste Sturm seit ungefähr 20 Jahren. Der war aber immer noch nicht, bei Weitem nicht zum Glück, so stark wie ein Carrington-Ereignis. Bei diesem waren offenbar noch in Florida oder auch im Mittelmeerraum Polarlichter wirklich sehr stark zu sehen.
Polarlichter über Wien und ich habe es leider verpasst. Julia, du hast erwähnt einmal, du hast das beobachten können. Wie war das?
Ja, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also ich war da zufällig gerade an dem Abend auf der Donauinsel bei einem Picknick, das sich dann in die Nacht gezogen hat. Und dann haben wir dann irgendwann um 10 in der Nacht so rötliche Wolken irgendwie am Himmel gesehen. Und ich habe mich am Anfang noch gefragt, ob das irgendwie einfach nur der Widerschein ist von den roten Lichtern auf den Hochhäusern. Aber weil ich vorher auch schon was über den potenziellen Sonnensturm geschrieben habe, hatte ich das schon ein bisschen am Schirm und dachte mir, vielleicht sind das wirklich Nordlichter. Und deswegen war es ein schräges Erlebnis, wenn man dann echt in den Himmel starrt und sich denkt, ja, ist es das jetzt wirklich oder bilde ich mir das nur ein? Aber das habe ich dann vor allem mit der Handykamera, wo das Ganze dann durch den Kontrast noch stärker zutage tritt, sehen können. Und das war wirklich faszinierend.
Sehr cool.
Also vor allem, ich war dann auch vor ein paar Wochen in Finnland, da habe ich es dann leider verpasst, konnte man wegen der Wolkendecke keine Nordlichter sehen, aber in Wien eben schon vor einem Jahr, das war schon sehr beeindruckend.
Ja, das ist wirklich lustig, dass du am Polarkreis keine Polarlichter sehen konntest.
Dafür auf der Donauinsel.
In
Wien. Genau, ja.
Das sind eben, wie du beschrieben hast, wirklich erstaunliche Ereignisse. Jetzt haben wir da eine wissenschaftliche Erklärung dafür, aber noch nicht so lange. Was gibt es denn da für Mythen, um sich das irgendwie zu erklären oder zugänglich zu machen?
Ja, in Finnland, in Rovaniemi, im Wissenschaftsmuseum, habe ich gelernt, dass es da bei der indigenen Bevölkerung, den Sami zum Beispiel, den Glauben gibt, dass Nordlichter lebendige Gestalten sind, die auch Menschen mit sich mitnehmen können, also nicht unbedingt uns wohlgesonnen. Und deswegen soll man auch möglichst leise sein, wenn man Nordlichter sieht, damit die nicht auf einen aufmerksam werden und einen mitnehmen. Man hat sie generell auch mit der Totenwelt in Verbindung gebracht. Es gibt auch eine alte Erzählung über einen mythischen Feuerfuchs, der mit seinem Schwanz über den Schnee fährt oder sich an den Berg anschmiegt und dadurch dann Funken produziert und man die dann als Nordlichter sehen kann. Wenn Nordlichter weiter im Süden vorkommen, auf der südlichen Hemisphäre gibt es die natürlich auch. Also wenn es ein stärkerer Sonnensturm ist, dann sind das näher am Äquator meist eher rötliche Polarlichter und die haben auch die Römer anscheinend manchmal als Blutregen beschrieben und als Vorzeichen für Kriege oder für Katastrophen gesehen.
Die jüngere Erscheinung, dass wir uns sehr freuen, wenn wir Polarlichter sehen, ist also historisch, reicht möglicherweise gar nicht so lange zurück.
Ja, Weltuntergangsstimmung kam jedenfalls auch noch im 19. Jahrhundert auf, zum Beispiel beim Carrington-Ereignis 1859. Da war bei vielen die Rede von Zeichen eines drohenden Unheils. Im New York Herald stand damals sogar, dass die Aurora Borealis mit künftigen Kriegen, mit Pest oder Hungersnöten zusammenhängen könnte. Und da wurde auch spekuliert, dass sie auf Vulkanausbrüche zurückgehen könnte oder auf Erdbeben. Oder interessanterweise hat jemand die Theorie aufgebracht, dass es eine Lichtreflexion von Eisbergen sein könnte. All das hat nicht gestimmt. Aber die Aufregung dürfte ziemlich groß gewesen sein.
Ja, es ist natürlich auch eben sehr erstaunlich, wenn man so etwas sieht und es vorher noch nie gesehen hat. Damals haben Fachzeitschriften, also 1859, auch schon wenige Tage nach den Polarlichtern und den Telegrafenproblemen geschrieben, dass jetzt die Verbindung zwischen Nordlichtern und Elektrizität und Magnetismus tatsächlich nachgewiesen ist und damit einige von diesen Phänomenen ausgeschlossen werden konnten.
Ja, das ist schon ziemlich beachtlich. Der US-amerikanische Astronom Elias Loomis hat ein paar Jahre später geschrieben, dass wir, Zitat, starke Polarlichter nicht mehr als ein ausschließlich atmosphärisches Phänomen betrachten können, sondern als das Ergebnis des Einflusses außerirdischer Kräfte.
Was jetzt erstmal ein bisschen nach Aliens klingt, aber womit er ja recht gehabt hat, weil die Sonnenstürme von der Sonne kommen und nicht von der Erde. Richard Carrington, der die Sonnenflecken beobachtet hat, war aber auch am Anfang eher vorsichtig, da eine Verbindung herzustellen und hat gesagt, dass man da noch mehr Daten erheben muss, ganz der Naturwissenschaftler.
Aber nochmal zu dem faszinierenden Farbenspiel. Julia, du hast ein Rot schimmern über Wien gesehen. Polarlichter können aber ja ganz unterschiedliche Farben haben. Was ist denn da der physikalische Hintergrund? Wie kommt das zustande, Tanja?
Ja, das ist eben abhängig von der Atmosphärenschicht, in der die Sonnenstürme mit geladenen Teilchen verschiedener Gase in der Erdatmosphäre zusammentreffen. Also das hängt eben dann von der Konfiguration der unterschiedlichen Moleküle ab, welche Farben wir durch diese Anregung sehen. Durch die Interaktion mit Sauerstoff kommt es zu eher grünen oder rötlichen Farbtönen, wohingegen Stickstoff eher zu blau-violetten Polarlichtern führt.
Genau. Wir haben bei Christian Möstl auch noch nachgefragt, wie die Prognose für 2025 dann ausschaut.
Also skandinavische Länder sind prinzipiell deswegen mehr gefährdet, weil diese Änderungen des Erdmagnetfelds während solcher klimatischer Stürme in höheren Breiten einfach stärker sind und dann abnehmen nach Süden. Das heißt, in Mitteleuropa wären wir prinzipiell etwas weniger gefährdet. Allerdings hängt diese Gefährdung eben auch vom geologischen Untergrund ab. Und Gebirge wie die Alpen zum Beispiel führen dazu, dass diese Ströme stärker werden im Vergleich zu anderen Breiten. Also dieses Jahr 2025 sollten wir noch ungefähr so ähnlich viele Sonnenstürme wie 2024 bei der Erde sehen. Es wären eben so 40 bis 50. Und die Anzahl wird sicher bis 2030 immer weniger werden, wo wieder das nächste Minimum der Sonnenaktivität zu erwarten ist. Aber in diesen paar Jahren ist durchaus zu erwarten, dass es auch noch stärkere Stürme geben wird. Das heißt, auch die nächsten Jahre sollten durchaus einige Möglichkeiten da sein, um Nordlichter in Österreich zu sehen.
Und was beeinflusst jetzt eigentlich, ob man Sonnenstürme sehen kann?
Also einmal gibt es da den Sonnenzyklus, der ungefähr 10 Jahre dauert und da eben fluktuiert, wie stark oder wie schwach Sonnenstürme da so im Durchschnitt auftreten. Wir sind gerade am Höhepunkt von einem Sonnenzyklus seit ungefähr 2024 und vielleicht noch bis ins Jahr 2026 hinein. Also es ist zwar eher ein mittelmäßiger Sonnenzyklus und jetzt kein besonders starker, aber trotzdem ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, Nordlichter zu sehen, eher höher im Vergleich zu den Jahren davor und zu den Jahren danach bis zum nächsten Höhepunkt. Ich finde auch ganz interessant, dass die Jahreszeit einen Einfluss hat. Also im Frühling und im Herbst ist die Wahrscheinlichkeit eher ein bisschen größer, weil das Erdmagnetfeld geometrisch so ausgerichtet ist, dass es da ein bisschen zu etwas stärkerer Interaktion mit dem Sonnenwind kommt. Im Sommer ist generell eher schlecht, weil Nordlichter auf der Nordhalbkugel, die dann länger hell ist, eigentlich am besten zu sehen sind. Aber wenn eben den ganzen Tag die Sonne scheint, kann man auch keine Nordlichter sehen, logischerweise. Und ein wichtiger Faktor, den ich auch eben in Finnland zu spüren bekommen habe quasi, ist die Bewölkung. Also wenn die Wolkendecke zu ist, dann hilft auch das beste Weltraumwetter nichts. Die Lichtverschmutzung spielt auch eine Rolle. Also da war es auch sehr beeindruckend, dass es dann sogar in Wien ganz gut sichtbare Polarlichter gab. Und für die Aussicht für 2025 hat Christian Möstl auch gesagt, dass man mit ungefähr 3 bis 5 Nächten rechnet, in denen die Möglichkeit besteht, Polarlichter zu sehen, wenn das Wetter gut ist.
Es zahlt sich also aus, einen Blick darauf zu haben, wobei 3 bis 5 Nächte, wann die genau sind, das lässt sich leider nicht langfristig vorhersagen. Die Sonne ist ziemlich unberechenbar und eben solche Ausbrüche und damit einhergehende Polarlichter sind leider sehr schwer zu prognostizieren. Bestenfalls ein paar Stunden früher kann man das wirklich gut abschätzen, dass die Chancen groß sind, wenn jetzt nicht gerade alles bewölkt ist. Man kann in Österreich zum Beispiel bei Geosphere Austria, da gibt es das Austrian Space Weather Office, dort kann man nachschauen, beziehungsweise die informieren auch über Social Media im Idealfall ein paar Stunden vorher. Und wenn wir davon erfahren, berichten wir natürlich auch auf der Standard.at davon und geben Vorwarnung, wann sich auszahlt, raufzuschauen.
Außerdem sollen neue Satellitenmissionen dabei helfen, Sonnenstürme noch besser vorherzusagen. Das könnte uns nicht nur bessere Prognosen geben, wann sich der Blick in den Himmel auszahlt, sondern auch wichtige Vorbereitungszeit ermöglichen, um uns vor sonnensturmbedingten Blackouts zu wappnen. Das zeigt natürlich auch, wie wichtig solche Missionen sind.
Genau, also es gibt da noch diverse Projekte, die jetzt auch in den vergangenen Tagen und Wochen gestartet sind, von Raumsonden, die in Richtung Sonne fliegen teilweise oder dort unterwegs sind. Und je nachdem, wo sich die dann gerade zum Zeitpunkt eines Sonnensturms befinden, kann man dann schon viel weiter im Voraus prognostizieren, ob uns ein Sonnensturm treffen würde. Da wäre natürlich ideal, da auch mehr in Zukunft rein zu investieren, beziehungsweise das als Risiko für riesige Blackouts auf der Erde nicht zu unterschätzen.
Absolut. Wenn man diese Kosten sich überlegt, die du vorhin erwähnt hast, Julia, und auch was eben an Gefahren für Menschen dranhängt, dann ist das wahnsinnig wichtig, ein bisschen mehr Vorlaufzeit zu haben. Und wenn wir eben an die schöne Seite denken, natürlich auch.
Vielen Dank für den Besuch im Studio, liebe Julia.
Danke auch. Bis bald.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
As these particles pass through our atmosphere, they can disrupt radio signals, including GPS. But they're most famous for creating colorful displays of the Aurora Borealis, or the Northern Lights, as well as the Aurora Australis in the Southern Hemisphere.
Das ist das Geräusch eines Modems, mit dem man 1995 ins Internet gehen konnte. Genau dann, vor 30 Jahren, ging der Standard als erste deutschsprachige Tageszeitung online und bietet seither einen unverzichtbaren Beitrag zur Informationsvielfalt in Österreich. Jetzt Jubelangebote sichern auf derstandard.at/30 Jahre.